Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 13. Oktober auf Rabe. Das sind unsere Themen. Im Kampf gegen Hunger meldet die Welthungerhilfe wichtige Erfolge. Doch noch immer stirbt alle 10 Sekunden ein Kind an Mangel oder Unterernährung. Wir sprechen über die Ursachen. Kleine Steuern auf großen Geldflüssen sollen europäische Staatskassen aufpäppeln und Spekulation bremsen. Sogenannte Transaktionssteuern sind auch in der Schweiz ein Thema. Und ein weiterer Schlag gegen die Medienfreiheit in Ungarn. Die traditionsreiche und regierungskritische Tageszeitung Népszabadság wurde ganz plötzlich eingestellt. Ein Gespräch mit dem abgesetzten Auslandsredaktor András Dezsi. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den neuesten Meldungen des Tages. Die Stadt Bern trägt insgesamt mehr Lasten des Kantons, als sie dafür vom Kanton entschädigt wird. Das zeigt eine soeben vom Gemeinderat veröffentlichte Studie. Mit anderen Worten, die Stadt Bern ist für den Kanton Bern eine sehr starke Nettozahlerin. In den letzten 5 Jahren hat sie jeweils einen zweistelligen Millionenbetrag mehr in die Kantonskasse abgeliefert, als sie zurückerhielt. Der Gemeinderat fordert deshalb eine neue Berechnung der Grundlagen dieses sogenannten Finanz- und Lastenausgleichs FILAG. Die Stadt Bern möchte insbesondere im Bereich Verkehr, also Straßen, Pendlerströme und ÖV, besser von den anderen Gemeinden und dem Kanton für ihre Leistungen entschädigt werden. Der Dalai Lama, das Oberhaupt der tibetanischen Buddhisten und Buddhistinnen, besuchte einmal mehr Bern. Laut den Berner Lokalzeitungen wurde er von zahlreichen Anhängerinnen und Anhängern beim Haus der Religionen empfangen. Ein offizieller Besuch des Dalai Lama ist für die Behörden jeweils eine heikle Sache. Der Dalai Lama gilt als Symbol des Widerstands gegen die Besetzung des Tibets durch die Volksrepublik China. Empfänge durch offizielle Amtstragende wie Bundesrätinnen oder Stadtpräsidenten werden von China jeweils als Affront wahrgenommen. Laut dem Haus der Religionen verlief der Besuch in Bern allerdings unproblematisch. Der Dalai Lama rühmte die Zusammenarbeit der verschiedenen Religionsgemeinschaften auf dem Berner Europaplatz. Er sprach verfolgten religiösen Minderheiten seine Solidarität aus und forderte sie auf, ohne Gewalt Widerstand zu leisten. Heute spricht der Dalai Lama im Berner Kursaal. Das höchst umstrittene Freihandelsabkommen CETA darf laut der Zeitung Taz unterzeichnet werden. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada ist ähnlich umstritten wie das Abkommen mit den USA TTIP. Streitpunkte sind auch da die geheimen Verhandlungen und die Freihandelsrechte, die es Großkonzernen erlauben, gegen Staaten zu klagen, wenn ihnen eine neue Gesetzgebung nicht passt. Eine Klage gegen CETA am deutschen Verfassungsgericht in Karlsruhe wurde nun abgewiesen. Somit kann das Abkommen von der EU und Kanada in 2 Wochen unterschrieben werden. Der italienische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Dario Fo ist tot, das berichten internationale Medien. Dario Fo war nicht nur ein Autor, sondern trat selber oft auf der Bühne auf und war politischer Aktivist. Gemeinsam mit seiner vor 3 Jahren verstorbenen Frau Franca Rame kämpfte er unter anderem gegen soziale Ungerechtigkeit oder gegen den rechten Politiker Silvio Berlusconi, den Dario Fo einmal als Berufskomiker bezeichnete. Dario Fo wurde 90 Jahre alt. Seine Satire, seine Solidarität mit Randständigen, seine politischen Kommentare, sein Anarchismus brachten ihn mehrfach mit der Justiz in Konflikt. Zuletzt war er aktiv bei der populistischen Politbewegung Cinque Stelle des Komikers Beppe Grillo. Zum Wetter. Heute bleibt es eher düster am Nachmittag und gegen Abend steigt das Risiko auf Regen. Das Thermometer zeigt höchstens 10 Grad. Morgen Freitag wird es etwas wärmer, nämlich bis zu 14 Grad. Es wird wechselnd bewölkt mit einem kleinen Regenrisiko am Nachmittag. Übermorgen Samstag wird es maximal 15 Grad warm bei wechselnder Bewölkung. Am Sonntag wird es trocken, bleibt aber wegen Hochnebel voraussichtlich eher trüb. Und bevor wir jetzt zu den Hintergrundbeiträgen dieser Sendung kommen, hören wir noch ein bisschen Musik von Dario Fo. Sein Antikriegslied «Makice lo fa fa fare».
Ascolto popolo di naviganti, eroi poeti santi, di emigranti, di ricchi benestanti e lavoranti stanchi. Or piantatela con i lamenti, basta di mugugnare, presto in coro cantar e attenti a stonare.
Basta, e chi ce lo fa spare?
In prima fila cantino i ministri e i sottosegretari, in controcanto seguono arcivescovi con i generali, ed in falsetto le toghe d'ermellino ed i banchieri, molto suadente gorgheggi, gorgheggi l'inquirente, le casalinghe e gli impiegati tutti del ceto medio-basso, e gli operai e gli avventizi vari non devono cantare. Sottoccupati, disoccupati potranno solo fare come contrabbasso.
Ma va, e chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa far di stare zitti ad ascoltare? Perché? Ma va, e chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa far di stare zitti e non cantare?
Voi, zitti, attenti, un, due, gli altri cantare! Noi siamo tutti sulla stessa barca che affonda lentamente, e mentre quelli cantano sereni a voi tocca remare. Giù con la schiena, forza a remare, che noi vi diamo il tempo, e chi ha tempo non va, si prepara ad emigrare.
Ma chi ha detto che triste ser costretto a fare le valigie ed emigrare raminghi per campare dal Belgio fino in Svizzera? Basta che le valigie siano colme di valute, di contanti, ci vuole poco, pochissimo per essere contanti.
Ma va, e chi ce lo fa fare?
Senti,
e chi ce lo fa fare di stare zitti e dire mai?
Giù con la schiena, una,
ma
due, uno,
e
due,
chi ce lo fa fare?
Rabe Info.
Der Hunger in armen Ländern ist seit der Jahrtausendwende um gut einen Drittel zurückgegangen. Trotzdem stirbt noch immer alle 10 Sekunden ein Kind an Unterernährung oder Mangel. Dies geht aus dem Welthungerindex 2016 hervor, welcher diese Woche veröffentlicht wurde. Eigentlich gäbe es weltweit genug Nahrung, Wissen und Mittel, um Hunger auszumerzen. Doch oft fehlt der Wille der Politik, nicht nur in den betroffenen Gebieten. Außerdem haben neue bewaffnete Konflikte wie in Syrien und Südsudan zu mehr Hunger und Mangelernährung geführt. Etwas zeigt der aktuelle Welthungerindex auch noch. Teilweise gibt es innerhalb von Ländern selbst große Unterschiede. Andrea Sonntag ist Co-Autorin des Welthungerindexes. Katrin Hiss wollte von ihr wissen, worauf sind diese Differenzen auf kleinem Raum zurückzuführen?
Das liegt daran, dass Besitz und Reichtum ungleich verteilt sind. Armut ist einer der Hauptfaktoren für Hunger. Menschen können sich ausreichend und gesunde Nahrung nicht leisten. Es ist nicht so, dass nicht genügend Nahrungsmittel produziert würden, sondern dass Menschen einfach aufgrund von Einkommensarmut keinen Zugang dazu haben. Und das ist innerhalb von Ländern, zum Beispiel innerhalb von Kambodscha, das haben wir im Bericht gezeigt, aber auch in südamerikanischen Ländern, die eigentlich auch zu Middle-Income-Countries gehören, ist das der Fall. Das sind dann vor allen Dingen die Landbevölkerung, das sind indigene Gruppen, insbesondere Frauen, die ausgeschlossen sind zum Zugang zu ausreichend Nahrungsmitteln.
In Ihrem Bericht steht aber auch, dass in Afghanistan, Sierra Leone, dem Niger und Äthiopien in den vergangenen Jahren Verbesserungen zu erkennen sind. Wie wurde dies erreicht?
Wenn es Verbesserungen gab in diesen Ländern, dann liegt es häufig daran, dass bewaffnete Konflikte zurückgegangen sind beziehungsweise mehr politische Stabilität erreicht wurde. Das kann man natürlich für einige Länder nicht sagen. Wir wissen, dass Afghanistan immer noch politisch sehr instabil ist. Bei Sierra Leone aber zum Beispiel liegt jetzt der Bürgerkrieg schon etliche Jahre zurück. Es gibt mehr politische Stabilität und deshalb auch mehr ökonomisches Wachstum. Leute haben wieder Lebensperspektiven, wobei das auch gerade die Länder sind, von denen wir sagen, dass die Situation da noch sehr ernst ist.
Die UNO setzte das Ziel Zero Hunger bis 2030. Sie sagen, dass dieses Ziel aller Voraussicht nach verfehlt wird. Zwar hat ja die Zahl der Länder abgenommen, in denen nach dem Welthungerindex Menschen unterernährt sind. Das Tempo der Verbesserung der Versorgungslage ist jedoch zu gering. Welche Forderungen haben Sie denn an die mitteleuropäische Politik, um die Situation der hungernden Menschen zu verbessern?
Wir brauchen mehr Engagement, auch von unseren Regierungen, die ja gerade im vergangenen Jahr die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung unterzeichnet haben und damit auch ihre internationale Verantwortung anerkannt haben dafür, dass alle Menschen sich ausreichend und gesund ernähren können. Und das bedeutet zum Beispiel, dass unsere Regierungen voranschreiten müssen weiter bei der Begrenzung des Klimawandels, bei der Energiewende. Denn insbesondere Kleinbauernfamilien sind sehr stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Wir nehmen zum Beispiel Flächen im Ausland in Anspruch, um unseren Bedarf an Agrarprodukten zu decken. Zuckerrohr oder Weizen für Treibstoffe, Soja für Tierfutter, Palmöl für Margarine. Und es wird zum Teil darauf geguckt, dass Umweltstandards eingehalten werden, aber nicht, ob die betroffenen Flächen durch Landraub zusammengekommen sind oder ob das zu steigenden Nahrungsmittelpreisen führt. Und natürlich, um den Kreis zu schließen, ich hatte vorhin schon erwähnt, bewaffnete Konflikte machen Hungerbekämpfung unmöglich. Das heißt, die Außenpolitik unserer Länder muss Maßnahmen der zivilen Krisenprävention und der zivilen Friedenssicherung viel stärker Vorrang einräumen und zum Beispiel auch Waffenexporte an Konfliktakteure weitaus restriktiver handhaben, als das bisher der Fall ist.
Und hat man als Konsumentin oder als Konsument eine Möglichkeit, die Situation positiv zu beeinflussen?
Ja, sicher. Also jeder Einzelne von uns kann auch einen Beitrag leisten, indem wir zum Beispiel unser Konsumverhalten ändern. Wir leben über unsere Verhältnisse. Wir können darauf achten, nur so viele Lebensmittel zu kaufen, wie wir tatsächlich auch verbrauchen. Wir wissen, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel verloren gehen. Bei uns, in unseren Ländern, landen sie in der Tonne. Wir verschwenden sie. Wir können auch unseren Fleischkonsum reduzieren, nachfragen, woher die Produkte, die wir konsumieren, kommen und das zum Beispiel auch in Kantinen, in Schulen, in Kindergärten. Und wir können noch was tun, wir können nämlich unsere Politiker zur Rechenschaft ziehen, denn immerhin gibt es in unseren Ländern freie Wahlen und eine freie Presse.
Sagt Andrea Sonntag, Co-Autorin des Welthungerindexes. Einen Link zum Bericht der Welthungerhilfe finden Sie auf unserer Webseite rabe.ch/info.
Rabe Info.
Einen Effekt zeigt der Austritt Britanniens aus der EU schon jetzt. Mit dem Brexit fällt der Finanzlobby in Europa eine gewichtige Stimme. Das zeigt die Ankündigung von 10 EU-Staaten, dass sie jetzt endlich sogenannte Finanztransaktionssteuern einführen wollen. Zu den 10 Staaten gehören auch die wirtschaftlichen Schwergewichte Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Britannien hatte jahrelang dieses Projekt verhindert. Schon in 2 Jahren soll auf allen Börsengeschäften eine klitzekleine Steuer erhoben werden. Mit dieser Steuer sollen reine Finanzspekulationsgeschäfte behindert werden. Außerdem können mit den Erträgen die gebeutelten europäischen Staatskassen saniert werden. Auch in der Schweiz kämpfen verschiedene Gruppierungen, wie zum Beispiel ATTAC, schon seit Jahren für die Einführung solcher Finanztransaktionssteuern. Eine neue Gruppierung um den ehemaligen Bundesratssprecher Oswald Sieg will sogar noch weiter gehen. Sie möchte eine Mikrosteuer auf dem gesamten Zahlungsverkehr einführen. Eine entsprechende Volksinitiative ist in Planung. Ich wollte von Oswald Sieg wissen, beflügeln Sie die jüngsten Pläne der EU-Schwergewichte, eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene einzuführen?
Ja, also beflügeln nicht gerade, da wäre ich ja jede Woche von irgendwas beflügelt. Und gerade die EU-Transaktionssteuer, von der spricht man jetzt ungefähr seit 10 Jahren und sie steht immer wieder gerade vor der Türe und dann verschwindet sie wieder. Also ich bin da nicht so zuversichtlich, dass schon ab 2018 in den 10 Ländern diese Transaktionssteuer erhebt. Sie kommt schon. Man muss auch daran erinnern, dass ausgerechnet der vielgeschmähte französische Staatspräsident François Hollande diese Steuer seit 2012 in Frankreich auf den Börsengeschäften erhebt.
Die Erfahrungen, die Frankreich jetzt macht, seien sehr wertvoll, wenn nun 9 weitere EU-Länder solche Finanztransaktionssteuern erheben wollen. Das sagt Oswald Sieg, der auch in der Schweiz eine Transaktionssteuer einführen möchte. Im Prinzip ist das System sehr einfach. Nehmen wir an, wir seien ein Börsenhändler und verkauften eine Aktie für 1.000 Euro, dann müssten wir dem Staat 1 Promille Steuern abdrücken, also 1 Euro. Für klassische Börsengeschäfte wäre so eine Steuer also praktisch vernachlässigbar. Für Spekulationsgeschäfte allerdings wären sie spürbar, diese neuen Steuern. Laut Oswald Sieg soll die neue Transaktionssteuer denn auch genau diese Art von Geschäften einschränken.
Mit der Digitalisierung auch und gerade des Börsenhandels hat die Spekulation mit großen Kapitalien, mit Aktien, Derivaten, auch und gerade mit Devisen, aber auch die ganzen Rohstoffspekulationen, die haben einen großen Aufwind erhalten und umso mehr gibt es jetzt Bestrebungen, diesem Geschehen etwas Einhalt zu gebieten mit einer Besteuerung und damit gleichzeitig auch die Steuererträge, die insgesamten Steuererträge der Staaten zu erhöhen.
Die Spekulantinnen und Spekulanten, welche das Finanzgefüge mit ihren Geschäften jahrelang aus den Fugen gebracht haben, würden nun also zur Kasse gebeten. Noch einen Schritt weiter als die 10 EU-Länder möchte Oswald Sieg in der Schweiz gehen. Der pensionierte Bundesratssprecher, der sich schon für das bedingungslose Grundeinkommen stark gemacht hatte, möchte am liebsten eine Volksinitiative lancieren.
Wir arbeiten da mit einer kleinen Gruppe an der Einführung einer automatischen Mikrosteuer auf dem gesamten Zahlungsverkehr. Also wir wollen nicht nur einfach den börslichen Verkehr besteuern, sondern den gesamten Zahlungsverkehr der Volkswirtschaft. Nun muss man aber gleichzeitig auch gerade sagen, dass 95% des Zahlungsverkehrs gerade in der Schweiz durch die Finanzwirtschaft bestritten wird, sodass diese Mikrosteuer, wie wir sie nennen, in erster Linie die Finanzwirtschaft betreffen wird. Und da möchten wir sämtliche Zahlungen besteuern, sowohl die Kreditoren wie die Debitoren.
Die Berechnungen sind eindrücklich. Wenn eine einfache Finanztransaktion in der Schweiz mit 1 oder 2 Promille besteuert würde, wären die Folgen für die öffentliche Hand riesig.
Das würde bedeuten, dass man damit die gesamten öffentlichen Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden finanzieren könnte.
Für Privatpersonen, die pro Monat nur wenige Zahlungen machen oder Zahlungen erhalten, wären die Auswirkungen dieser Steuer aufs eigene Portemonnaie kaum bemerkbar. Weil der Staat dann die Einkommenssteuern senken könnte, wären die Auswirkungen sogar sehr positiv. Allerdings gibt es einen Haken. Die Finanzindustrie, die am meisten Steuern berappen müsste, könnte einfach abziehen und ihre Geschäfte anderswo tätigen, dort, wo es keine Finanztransaktionssteuern gibt. Für Oswald Zieg ist klar, das System könnte nicht einfach so von einem Tag auf den nächsten eingeführt werden.
Wir denken daran, dass man zuerst einige Probeläufe mit einer solchen Mikrosteuer über die Bühne gehen lassen würde, damit man die Wirkungen im Finanzsystem, im Finanz- und Steuersystem genau abklären könnte, bevor man beschließt, diese Mikrosteuer in der Schweiz einzuführen. Und was natürlich noch viel besser wäre, wenn diese Mikrosteuer in der EU bzw. in der Weltregion Europa, ich sage es jetzt mal so, eingeführt würde.
Denn nur wenn solche Transaktionssteuern auf einem großen Territorium eingeführt würden, könnten sich die betroffenen Bankinstitute nicht einfach davonschleichen. Für die Gruppen, die sich in der Schweiz für die Einführung von Finanztransaktionssteuern einsetzen, wird es also spannend sein zu beobachten, ob den großen Worten der EU-Finanzminister nun auch Taten folgen werden.
Rabe Info.
Vor einer Woche erhielt die Medienfreiheit in Ungarn erneut einen heftigen Schlag ins Gesicht. Von einem Tag auf den anderen wurde die größte Tageszeitung des Landes, Népszabadság, eingestellt. Offiziell aus finanziellen Gründen, inoffiziell, weil sie eine der wenigen regierungskritischen Stimmen im Land geblieben war. Die rechtsnationale Regierung von Viktor Orban und seiner Partei Fidesz unternimmt seit mehreren Jahren alles, um die freie Meinungsäußerung zu unterbinden. Nachdem sie die meisten freien Radios mit juristischen Schikanen in den Ruin getrieben hat, hat sie sich nun auch das wichtigste gedruckte Medium vorgeknüpft. Népszabadság wurde vor 60 Jahren nach dem sogenannten Ungarnaufstand gegründet und war zuerst eine kommunistische regierungstreue Tageszeitung. Nach der Wende war sie eine Weile im Besitz von Ringier, später gelang sie in die Hände eines dubiosen österreichischen Bankers. Ebenfalls nach der Wende wandelte sie sich zu einer regierungskritischen Zeitung. Die linksliberale Népszabadság kritisierte auch die sozialdemokratischen und liberalen Regierungen vor Orbans Machtübernahme. Kein Wunder demonstrierten letzten Samstag mehrere tausend Menschen gegen die Schließung in Budapest. Unsere Kollegin von Radio Korax Halle sprachen über die Vorgänge mit András Dezsi, abgesetzter stellvertretender Chefredaktor des Auslandsressorts.
Also die Zeitung ist eigentlich suspendiert. Der Verlag hat eine Mitteilung ausgegeben, nach der Népszabadság für eine gewisse Zeit, für unbefristete Zeit, weder in gedruckter Form noch online veröffentlicht wird. Wir, die Journalisten und Redakteure, haben davon also wirklich auf sehr komische Weise erfahren. Es war so, Samstag früh wurde ein Kurierdienst damit beauftragt, Briefe an die Belegschaft überzugeben. Und in diesem Brief wurde mitgeteilt, dass Népszabadság also nicht veröffentlicht wird. Und die Redakteure und Journalisten werden von ihren journalistischer Tätigkeit entlastet. Wir sind immer noch Angestellte dieser Zeitung, aber wir wissen nicht, was uns passiert, wie lange diese ungewöhnliche und, ich würde sagen, irre Situation haben wird.
Die Eigentümer der Zeitung, die sprechen da ja von einer wirtschaftlichen Notwendigkeit als Begründung der erstmal Suspendierung oder vorerstigen Einstellung der Zeitung. Die Redaktion allerdings, zu der Sie ja auch eben gehören, spricht von einem Putsch. Was sind denn da Ihrer Meinung nach die Gründe der sogenannten Suspendierung also
wenn,
oder Einstellung?
Wenn es wirklich also eine wirtschaftliche Entscheidung wäre, warum hat man die Redaktion vorher nicht benachrichtigt? Warum hat man mit uns also keine Gespräche aufgenommen? Also selbstverständlich wussten wir über wirtschaftliche Probleme, aber niemand hat uns vorher darüber informiert, also was passieren wird. Also und was passierte? Erinnert sich wirklich einem Putsch, dass man also von einem Brief zugestellt von einem Kurierdienst erfahren muss, dass man am nächsten Tag nicht in die Redaktion gehen muss und dass die Zeitung suspendiert wurde. So Nevsobotschag existiert seit 60 Jahren und so etwas ist noch nie passiert in diesem Land. In Ungarn gibt es sehr viele Probleme also mit der Pressefreiheit und jetzt also mit Nevsobotschag wurde auch eine sehr wichtige Weile Pressefreiheit zu still gemacht.
Genau, Sie sagen es schon, Ihre Zeitung hat bis zuletzt ja regierungskritisch und investigativ berichtet. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, welches politische Verhältnis Sie da zur Orbán-Regierung haben oder auch ja, welche Position also, Sie da eingenommen haben als Zeitung?
Nevsobotschag ist eine linksliberale Tageszeitung, die sehr kritisch gegenüber der Orbán-Regierung war. Besonders haben wir sehr viel über verschiedene Korruptionsaffären und Schmiergeldaffäre geschrieben und das hat wahrscheinlich die Macht sehr gestört und deshalb hat man sich entschieden, also nach dem Referendum, nachdem Fidesz dieses Referendum angeblich gewonnen hat, so eine Zäsur zu machen und diese politische Racheakt durchzuführen.
Ihre Zeitung ist ja damit nicht die erste Zeitung, die da jetzt durch die Orbán-Regierung eingestampft wird oder das erste Medium. Also wenn ich mich zurückerinnere, traf es auch viele, zum Beispiel Community-Radios oder private Radiostationen. Wie beschränkt würden Sie denn die Pressefreiheit in Ungarn mittlerweile bewerten? Also was für regierungskritische auch Medien gibt es da überhaupt noch in Ungarn?
Also es gibt sehr wenig regierungskritische Medien. Ich würde sagen, ungefähr 75-80% der Medienlandschaft, inklusive die sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien, sind regierungsnah. Also für eine kritische Stimme, für eine regierungskritische Stimme gibt es immer weniger und weniger Platz in Ungarn. Und das ist wirklich sehr schade, weil das schadet auch der Demokratie, der pluralistischen Demokratie und der Pressefreiheit auch.
Wie geht es jetzt eigentlich für die Redakteure und Redakteurinnen und die anderen Beschäftigten der Zeitung weiter? Ich habe auch gehört, dass die teilweise gar nicht an ihren Arbeitsplatz nochmal kamen, um überhaupt sich so ihre persönlichen Sachen mitzunehmen. Wie geht denn das jetzt für die Menschen da weiter und auch für Sie?
Es ist eine bizarre und komische Situation. Die Handys funktionieren noch, aber unsere berufliche E-Mails wurden gesperrt. Wir haben keinen Zugang zu den E-Mails. Wir haben keinen Zugang zu dem Redaktionsgebäude. Wir haben keinen Zugang zu unseren personellen Sachen, die eigentlich eingepackt sind, weil Nevsobotschag und das ganze Unternehmen MediaWorks im Umzug war. Und dieser Umzug war ein perfekter Vorwand also für diesen Putsch, was durchgeführt wurde. Wir wissen nicht, was uns passieren wird. Also offiziell sind wir immer noch Beschäftigte von MediaWorks. Offiziell sollen wir unseren Lohn bekommen. Ob das wirklich der Fall ist, werden wir erst am Ende des Monats erfahren. Es gab Verhandlungen, aber diese Verhandlungen wurden abgesagt wegen verschiedener Gründe. Also wir wissen wirklich nicht, was uns passieren wird.
Soweit András Dezsi, Redaktor der eingestellten größten ungarischen Zeitung Nevsobotschag. Falls die Zeitung definitiv geschlossen bleibt, wollen die Redaktionsmitglieder versuchen, ein neues Blatt auf den Markt zu bringen. Das war eine gekürzte Fassung des Interviews von Radio Korax Halle. Das gesamte Interview können Sie nachhören auf rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 13. Oktober auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links und Bilder. Das nächste Info hören Sie morgen Freitag. Wie immer um 11, dann hören Sie unter anderem eine Kolumne von der Rapperin und Autorin Big Sis. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Radio Korax Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.